Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Frau Professor Zimmer. Schön, dass Sie Zeit für einen Austausch mit mir haben, Frau Zimmer.
Ja, hallo Frau Lepold, ich freue mich darauf.
Ja, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren unter anderem mit dem Thema Bewegung von Kindern. Dazu sind ja auch schon eine ganze Reihe von Veröffentlichungen von Ihnen erschienen. Ganz aktuell ja auch im Verlag Herder vor kurzem das Buch Bewegung erleben in der Krippe. Und jetzt kommt ja dann noch ganz frisch im März ein Kleinstkinderthemenheft, ganz speziell im Bereich U3, wo es um die motorische Entwicklung und Förderung geht. In dieser Altersspanne U3 passiert ja unglaublich viel Entwicklung, gerade eben auch im motorischen Bereich. Und wenn man jetzt so Ihre Veröffentlichungen liest, dann wird ganz schnell klar, es geht ja hier bei Weitem nicht nur darum, dass junge Kinder lernen, sich fortzubewegen oder irgendwas zu greifen. Was steckt denn in dieser Phase da noch alles drin, Frau Zimmer?
Man kann zunächst mal einfach nur feststellen, wer sich bewegt, kommt voran. Das stimmt aber in doppelter Hinsicht. Er kommt tatsächlich voran und das ist für das Kind ja wichtig, fängt an zu robben, zu krabbeln, kann seinen Aktionsradius vergrößern. Aber er kommt auch voran im Hinblick auf seine zunehmenden Fertigkeiten, Fähigkeiten. Also das kleine Kind erlebt ja über Bewegung, dass es auf die Welt einwirken kann und dass es die Welt im Grunde genommen auch ein Stück weit beeinflussen kann, indem es mit den Dingen agiert und hantiert. Und das hat aber gleichzeitig auch natürlich Konsequenzen für die kognitive Entwicklung, denn jede sinnliche Erfahrung, jede Bewegungsaktivität bringt auch den Prozess der Differenzierung der Nervenzellen, der Bildung der Synapsen im Gehirn weiter. Jede Aktivierung führt zu einer Befeuerung, im Grunde genommen kann man sagen, des Gehirns. Also das Netzwerk des Gehirns wird weitaus differenzierter. Gleichzeitig gibt es aber auch so etwas auf der psychisch-emotionalen Ebene, was das Kind ja auch beflügelt, weitere Unternehmungen sich zuzutrauen. Also es erwirbt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es spürt, dass Anstrengung, mehrfache Handlungen, Versuche irgendwann dann doch zu dem Erfolg führen. Das ist einerseits auf der kognitiven Ebene ein Fortschritt. Wie gehe ich eigentlich an ein Problem heran, wenn ich nicht auf das Polster von der einen Seite komme? Versuche ich es vielleicht von der anderen oder mit einem anderen Trick vielleicht. Andererseits gewinne ich aber auch die Erfahrung, dass jeder kleine Misserfolg eigentlich wieder zum nächsten Versuch anspornt. Also dieses emotionale und psychische und die Bewegung umfassende Ineinandergreifen, das, was eigentlich auch der Begriff der Psychomotorik, den versuche ich ja auch immer in meinen Veröffentlichungen eben so zu definieren, dass es keine Bewegung gibt ohne emotionale Beteiligung, ohne psychische Beteiligung, hat also immer auch Rückwirkungen auf die eigene Einschätzung, auf die realistische Einschätzung meiner Fähigkeiten, aber auch auf das immer wieder Erweitern meiner Grenzen und herauszufinden, was kann ich mir zumuten. Dazu ist Bewegung eigentlich das einzige Medium. Der Körper greift oder über den Körper greift das Kind ja in die Umwelt ein und es spürt, dass es da auch Erfahrungen oder es spürt, dass es Wirkungsprozesse in Gang setzen kann. Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen, das ist eigentlich das, was in den ersten 3 Lebensjahren eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Aus dem hilflosen Säugling wird ein aktiv in die Umwelt eingreifendes Lebewesen, was spürt, ich kann auf meine Umwelt einwirken und das kann ich mit meinen Fähigkeiten und mit meinen sich tagtäglich auch verändernden Kompetenzen, kann ich etwas bewirken.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff der Umwelt genannt. Da ist bei mir jetzt das Bild auch der Räume, also der Welt, in der sich das Kind bewegt, hochgeploppt. Denn die motorische Entwicklung steht ja eben auch im Zusammenhang mit den jeweiligen räumlichen Bedingungen, die die Kleinkinder vorfinden. Was ist denn Ihnen in Bezug auf die räumliche Gestaltung, von Krippen ein Anliegen?
Also der erste Bewegungsraum ist ja erstmal der Boden. Ne? Also der Boden muss liebevoll gestaltet sein. Gerade Kinder im Krabbelalter, wenn sie anfangen zu robben, zu krabbeln, brauchen sie ja auch kleine Hindernisse, die sie gerne überwinden wollen. Sie entwickeln sich ja weiter und zunehmend wird der Bewegungsradius eben auch, geht vom Boden weg in die Höhe. Also ich brauche Hocker, ich brauche Podeste, an denen ich mich hochziehen kann, an denen ich mich aufrichten kann. Also wenn man den Prozess der motorischen Entwicklung betrachtet, dann muss der Raum für alle Stufen was hergeben. Für alle Kinder, denn auch es gibt auch Dreijährige, die vielleicht in ihrer Entwicklung nicht so weit sind wie ein Einjähriges, was sehr früh schon beginnt, sich aufzurichten. Also unter dem inklusiven Aspekt ist es wichtig, dass alle Kinder genügend Herausforderungen räumlicher Art finden, Anregungen, die vom Raum ausgehen und die ihnen auch immer wieder die Möglichkeit geben, zurückzukommen auf Prozesse, wo sie vielleicht sich nicht so ganz erfolgreich erlebt haben. Also ich nehme immer mal das Beispiel der Treppe. Das ist natürlich jetzt für eine Krippe immer so ein, dann nimmt man Treppengitter und schließt die Treppe aus, weil es gefährlich sein könnte. Aber die Treppe ist ja für die Kinder ein wunderbarer Raum, an dem sie Stück für Stück ihre Fähigkeiten erweitern können. Also zumindest sollte in den Raum eine Treppe eingebaut werden, wenn es jetzt nicht die Holztreppe ist, die in die nächste Etage führt und die für die Kinder vielleicht ein bisschen zu große Herausforderung, vor allem ohne Aufsicht eben bietet. Also Treppen vielleicht mit Teppichboden bespannt, dass sie weich sind, dass sie runde Kanten haben, dass sie mal Randbegrenzungen haben, sind neben Podesten, neben Matratzen, über die man hinweg kriechen und sich rollen kann, sind wunderbare Herausforderungen. Also ein Raum für Kleinkinder muss gerade die Motorik und die Sensorik natürlich auch alle Sinne besonders ansprechen.
Jetzt haben wir ja nicht nur die Innenräume der Kita, sondern ja auch das Außengelände oder so die, ich sag mal, nähere Umgebung der Kita. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die besondere Chance, die in dem bewegten Spiel im Außenbereich steckt?
Draußen spielen heißt für Kinder ja zunächst einmal mit höchster Intensität und Konzentration sich betätigen und nicht nach Anregungen fragen oder die Zeit oder ja, das jetzt nochmal als, das sollte geschnitten werden. Mhm. Also draußen spielen heißt für Kinder ja mit höchster Intensität und Konzentration sich den Bedingungen zuwenden, die sie draußen vorfinden. Und da gibt es nichts, was langweilig ist. Also eine Wiese, ein Maulwurfshügel, ein Stock, alles bietet wunderbare kreative Anlässe, sich zu betätigen. Und da werden kreative Kräfte auch freigesetzt, weil da gibt es keine Funktionsfähigkeit, die vorgegeben ist, sondern jedes Kind gestaltet seine Außenwelt wieder neu. Also ich wünsche mir eigentlich für Kinder, gerade im Krippenalter, dass sie jeden Tag mehrere Stunden draußen verbringen können und dass mittags oder nachmittags die Matschhose auch entsprechend aussieht und dass Kinder auch oder dass Eltern den Erfolg ihrer Einrichtung eben daraufhin auch beurteilen, dass sie sagen, boah, heute habe ich aber einen Wäscheberg mit nach Hause bekommen. Da freue ich mich drauf, dass ich die Spuren dieses Erlebens des Draußenspielens eben auch, ja, dass ich die auch genießen kann, indem ich auch sehe, wie viel mein Kind gemacht hat. Draußenspielen bietet ja Freiheit und Grenzen gleichzeitig. Eine uferlose Freiheit, alles ist möglich, aber auch Grenzen. Ich kann nicht alles machen. Das Wetter spielt mit, die Situation der Natur spielt mit, die Natur setzt Freiheit und Grenzen gleichzeitig. Das ist für Kinder auch sehr schön zu erleben. Da muss man also nicht sagen, das darfst du nicht oder das, der Regen, der stört mich jetzt in meinem Spiel. Nein, er ist da, den muss ich akzeptieren, aber ich kann ihn auch nutzen. Ich kann ihn für die Spielsituation nutzen.
Wenn man jetzt Ihre Veröffentlichungen zu dem Thema liest, dann liest man auch raus, dass Ihnen ganz wichtig ist, dass die Kinder, wenn sie unter freiem Himmel spielen, auch die Möglichkeit haben, echte Bewegungsherausforderungen zu meistern und die Chance haben, ich sage jetzt mal, reale Risiken einzugehen. Warum ist Ihnen der Aspekt so wichtig, Frau Zimmer?
Eigentlich ist unsere Kindheit eine überbehütete Kindheit. Eltern tun ja alles daran, dass nur ja kein Risiko entsteht. Also die Treppengitter als Beispiel. Manches ist auch notwendig, um die Kinder vor Schaden zu bewahren. Aber kein Kind kann heranwachsen, ohne dass es spürt, was kann ich mir zutrauen, wo muss ich aufpassen, achtsam sein für die Umgebung. Jetzt klingelt das Telefon gerade, da müssen wir, glaube ich, erstmal schnell. Im Moment, ich bin gerade in einem Interview, in einer Viertelstunde etwa. Okay, denn sonst hätte es dauernd geklingelt und dann hätten wir es drin gehabt.
Genau.
Also die Grenzen. Ja, ja, die Risiken bewältigen, das war Ihre Frage.
Genau.
Ich fange nochmal mit der überbehüteten Kindheit an. Kinder wachsen ja eigentlich in einer recht überbehüteten Umwelt auf. Also Eltern tun alles daran, keine Risiken auftreten zu lassen und alles vorzubedenken, weil sie berechtigterweise ja auch Angst haben, dass den Kindern etwas zustößt. Aber die kleinen Malessen, die kleinen Spuren eines kleinen, nicht vermeidbaren Misserfolgs, eine Beule, eine Schramme, ist ja auch für das Kind ein Signal, da habe ich mich zu weit gewagt, da habe ich nicht vielleicht achtsam genug auf die Umwelt geachtet, da habe ich mich nicht richtig eingeschätzt. Und dieses Signal braucht es. Also Risiken bewältigen heißt, sich fit zu machen für die Vorbeugung von größeren Gefahrensituationen. Man muss ja auch unterscheiden zwischen Risiko und Gefahr. Ein Kind muss Gefahren erkennen. Aber das kann es nur, indem es auch Risiken bewältigen lernt. Und dafür ist natürlich das Draußenspielen eine wunderbare Herausforderung. Dafür sind aber auch kleine Bewegungsangebote in einer Bewegungslandschaft zum Beispiel, wo ein Kind seine Fähigkeiten erproben kann, sind auch sehr hilfreich.
Ja, und dann vielleicht noch abschließend eine letzte Frage. Wenn Sie über Bewegung von Kindern sprechen oder auch schreiben, dann geht es ganz oft auch um das Gleichgewicht zwischen Bewegung und Ruhe. Warum spielt dieses Gleichgewicht denn so eine wichtige Rolle? Und daran vielleicht gleich auch anschließend die Frage, wie können denn pädagogische Fachkräfte das unterstützen?
Ruhe und Bewegung sind eigentlich zwei Pole der Aktivität des Kindes. Wenn Kinder sich ausreichend bewegen können, entsteht auch ein ganz natürliches Bedürfnis nach Ruhe und Stille, die sie auch genießen, wenn sie nicht permanent vom Erwachsenen angefordert würde. Kannst du nicht mal ruhig sein? Sei doch mal still, sei nicht so laut. Das sind die Dinge, die Kinder öfter von Erwachsenen hören, als dass sie sagen, ja, du darfst jetzt mal laut toben, spielen, wild spielen. Also wir haben als Erwachsene ein größeres Bedürfnis nach Ruhe. Das ist auch verständlich von unserer Entwicklung her. Aber von der Entwicklung des Kindes muss das tatsächlich ein ausgewogenes Verhältnis sein. Also ich plädiere schon für wilde Spiele, den Kindern auch wilden Spiele zuzugestehen. Und dabei ist der Grad des Wildseins bei jedem Kind sicher ein bisschen unterschiedlich. Aber gleichzeitig kann man ihm im selben Moment auch den Genuss des ruhevollen Spiels, des stille Erlebens, dem auch ihm gönnen. Also ich nehme mal ein Beispiel, eine Kissenschlacht mit schönen weichen Kissen, sich werfen, sich abwerfen, die Kissen auffangen, auf ein Ziel werfen, kann ja auch damit mal enden, dass man sagt, okay, das Kissen ist ein wunderbares, ein Kuschelkissen, da kann ich mich drauflegen, da kann ich vielleicht einer Geschichte zuhören, da kann ich ein kleines Ruhespiel, ein Entspannungsspiel, eine kleine Ballmassage oder ähnliches genießen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass Kinder mehr auch die Ruhe und Stille unter dem Aspekt des Genießens erleben und des Nichts, des Aufforderns von Seiten der gestressten Erwachsenen.
Ach, Frau Zimmer, immer wenn wir sprechen, habe ich das Gefühl, ich könnte noch ganz lange mit Ihnen weitersprechen. Und ich lade alle nur ganz herzlich ein, die jetzt Lust an den Themen gefunden haben und Interesse geweckt wurde, einen Blick in Ihre Veröffentlichungen zu werfen, wo man noch ganz tief einsteigen kann, von der Theorie bis zur Praxis. Es ist ja bunt gemischt, was es von Ihnen gibt. Ich danke Ihnen, liebe Frau Zimmer, ganz herzlich für das Interview und die Zeit. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Dankeschön, Frau Leipold, für mich genauso.
Tschüss.
Tschüss.